Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Kricko und Chris Fleig.
Wuhu, hier sind wir mit unserer ersten Folge Neon Vibes, Popkultur im Wandel der Zeit.
Hallo Chris.
Hallo Raphael.
Wir sind zu zweit, muss man mal sagen.
Wir sind zu zweit, genau. Und wir haben uns hier richtig eingegroovt gerade und freuen uns total, jetzt endlich loszulegen. Die Idee ist vor ungefähr einem Dreivierteljahr entstanden. Da waren Raphael und ich zusammen unterwegs und mir fiel irgendwie auf, dass die Gespräche irgendwie immer Unterhaltungswert haben. Wie ging dir das, Raphael?
Ja, nur dass wir damals vergessen haben, auf Aufnahme zu drücken. Es wird also alles nur halb so gut wie die Gespräche, die ihr nicht hören könnt zwischen uns.
Ganz genau. Und jetzt kann man natürlich sagen, boah, jetzt kommt der an mit dem Podcast. Mann, echt.
Ich wollte das gar nicht.
Podcast, genug. Gibt es ja auch wirklich unzählige Podcasts da draußen. Aber wir haben irgendwie festgestellt, dass wir uns dafür faszinieren, gewisse Phänomene aus der Vergangenheit zu nehmen und sie in den direkten Vergleich mit der Gegenwart zu stellen und darüber zu philosophieren, aber auch die Ursprünge zu klären. Wo kamen damals Dinge her? Wie sind aktuelle popkulturelle Phänomene entstanden? Wo kann man sie vielleicht auch gerade erst erahnen? Ja, und wir sind natürlich sehr stark im Bereich Musik unterwegs gewesen, aber wir wollen das natürlich mit jedem Thema der Popkultur machen, also mit Mode, Musik und und haben uns vorgenommen, dass wir jede Woche ein Thema untersuchen.
Ja, und bei der Ideenfindung beziehungsweise der Bezeichnungsfindung waren wir uns selbst unschlüssig, ob wir einer Meinung sind, was ist eigentlich Popkultur? Und das ist natürlich auch was wir hier versuchen, ein bisschen aufzulösen. Welche Vorstellung haben wir davon? Was ist überhaupt Popkultur? Ich glaube, da hat auch jeder eine andere Vorstellung von. Für die meisten wird es Musik sein, aber es ist natürlich bei Weitem viel, viel mehr als Musik.
Es ist bei Weitem viel mehr. Letztendlich geht Popkultur ja bis ins 19. Jahrhundert zurück. Und ich glaube, es macht Sinn, da mal reinzugehen in den Begriff Popkultur, wo der eigentlich herkommt. Also Popkultur wird im Ursprung als populäre Kultur bezeichnet und grenzt sich aber ab von der Hoch- und Subkultur. Umfasst die kulturellen Phänomene und Ausdrucksformen einer bestimmten Zeit oder Gesellschaft, die von vielen Menschen geteilt und konsumiert werden.
So würde man es nachlesen, ist richtig, genau. Ich persönlich habe das ja immer als Mittelding zwischen, also völlig naive Vorstellung, undefiniert, als Mittelding zwischen Subkultur und Mainstream gesehen. Also ich war bis immer so, die Entwicklung war für mich immer, aus der Subkultur entsteht eine Popkultur und aus der Popkultur ein Mainstream.
Ist ja auch erklärbar, weil im Ende des 19. Jahrhunderts hat nicht zuletzt die Industrialisierung ja sehr dazu geführt, dass Menschen einen viel, viel schnelleren Zugang zu Wissen erhalten haben. Und durch diese viel schnellere Art und Weise der Menschen zu kommunizieren oder Dinge nachzulesen über Zeitungen, Zeitschriften, sind natürlich Dinge entstanden, die populär geworden sind. Und dadurch eben auch in der jeweiligen Zeit Strömungen, Entwicklungen, die einen gewissen Teil der Gesellschaft fasziniert haben und dadurch halt populär geworden sind.
Genau. Ich finde aber auch, Popkultur kann es auch erst geben, seitdem es eine Art von Kultur gibt, die ich so bezeichnen würde als Luxus, als eine Sache, die erst in Zeiten entstanden ist, als man nicht mehr Jäger und Sammler war, als man nicht den ganzen Tag Kriege führen musste, sondern angefangen hat, eine Form von Freizeit zu entwickeln, in der man konsumiert, in der man sich ablenkt mit Dingen. Ich glaube, und deswegen ist das auch alles so ein Phänomen seit dem 18., 19. Jahrhundert erst und nicht schon immer.
Ja, total spannend, dass eben Dinge möglich wurden und auf einmal sehr viele Menschen einen Zugang zu Dingen bekommen haben und erst dadurch dann eben diese großen Hypes möglich waren, eben dass ganz viele Menschen sich für Dinge interessieren konnten und dadurch auch Dinge gefeatured haben. Und im letzten Jahrhundert war das erste große Phänomen, glaube ich, kann man sagen, die Swing-Musik, die eben vom amerikanischen Markt hier nach Europa rübergeschwappt ist. Und generell gelten, so habe ich es mal gelesen, im letzten Jahrhundert die 60er, 80er und 90er Jahre als die Jahrzehnte, die die Popkultur am intensivsten beeinflusst haben.
Das liegt natürlich daran, dass wir die 80er Jahre gelebt haben und genau wissen, was da passiert ist. Ja. Nein, das stimmt natürlich nicht, aber nicht umsonst widmen wir uns, glaube ich, auch diesem Thema, weil wir selber, sonst würden wir das wahrscheinlich nicht machen, einen gewissen Bezug dazu haben und auch ein großes Interesse, ohne dass wir uns in der Zeit Gedanken über Popkultur gemacht haben. Aber ich glaube schon, dass wir das in allen Facetten sehr gelebt haben.
Total.
Und jetzt hier würde man, an dem Punkt würde man einmal sagen, wir werden jetzt nicht 20 Jahre lang über Popkultur reden, sondern natürlich über Phänomene der Popkultur. Und das in erster Linie aus unserer Sicht. Und da kommen wir dann ganz schnell darauf, wieso machen wir beide das eigentlich genau?
Ja, warum ausgerechnet wir beiden?
Ich habe mich, verstehst es bis heute nicht. Immer nur so gesundes Halbwissen von allem, aber rumquaken.
Genau, und Scheiße. Ja, und dann kommst du jetzt hier gleich wieder mit einem Podcast in die Ecke. Kannst du mal was Neues einfallen
lassen? Wo habe ich mich da eigentlich reinquatschen lassen?
Ja, Podcast, ey.
Podcast.
Das ist schon wieder, das ist doch eigentlich
so voll, von gestern.
Voll. Nee, aber im Ernst, wer sind wir beide eigentlich? Ich versuche mal, dich irgendwie in so ganz knappen Sätzen darzustellen. Bei dir ganz klar im Fokus DJing, sehr erfahren, seit über 20 Jahren auf einer ziemlich coolen Erfolgskurve, so wie ich das mitbeobachtet habe in den letzten 20 Jahren, so lange kennen wir uns ja auch schon. Aber was, wo ich mich auch immer wieder gefunden habe bei dir, ist das Thema Grafik. Du hast ein unglaubliches Feingefühl für den Bereich Grafik. Auch da treffen wir uns. Das ist ja auch ein Teil meines Berufsdaseins, Artdirektion. Und da finden wir uns, glaube ich, schon sehr wieder.
Ja, also ich finde, was total wichtig ist, was man aber auch erst später so ein bisschen sieht, ist, dass man eine kindliche Leidenschaft für gewisse Dinge hat. Und ich weiß noch, als ich dich kennenlernte, hast du mir damals schon erzählt, du bist damals, wir reden von 2001. Du bist ein totaler Duran Duran Fan, neben dich wusste, dass mit Synthpop das voll dein Thema ist und dass du da, aber dass du so unglaublich in dieser Materie drin steckst, das fand ich immer so ein bisschen übertrieben, aber im Nachhinein dachte ich mir, ja, genau das macht es aber aus. Diese totale Akribie bei bestimmten Themen, die einen nicht loslässt, zeichnet einen ja auch total aus. Das ist ja genau das Gegenteil von Oberflächlichkeit, mit der wir ja eigentlich immer umgeben sind, auch in unserem sozialen Umfeld oft. Du wirst genau dieselben Diskussionen führen wie ich mit Leuten, die meinen, über Musik, aber auch über unsere Musikthemen zu reden, aber du merkst sofort, eigentlich haben sie überhaupt keine Ahnung. Also mal genau das Gegenteil. Es ist auch nicht immer positiv, aber das fasziniert mich immer bei Menschen. Diese totale Leidenschaft für bestimmte Themen. Nicht rechts gucken, nicht links. Das ist mein Thema. Und das immer weiter zu verfolgen. Das ist auch, wenn man so will, das Rezept meines, wenn man überhaupt sagen will, Erfolg ist, dass ich immer versucht habe, eine rote Linie zu verfolgen, ohne eigentlich ein klares Ziel vor Augen zu haben. Also ja. Wenn wir jetzt über das Thema Disco Boys reden, was ich ja immer noch, hauptberuflich ist das falsche Wort, aber immer noch viel mache, ist dabei immer ganz wichtig, weil viele Leute wundern sich, warum das eigentlich so erfolgreich ist. Ich glaube, die Basis dafür ist, und das ist auch bei deinen Sachen sicher so, du verfolgst das, komme, was wolle eigentlich.
Ja, das Feuer, was in einem brennt, ne? Ja. Das hat Jan Delay auch, glaube ich, ganz cool auf den Punkt gebracht in dem Song Feuer. Wenn es erlischt, dann wird es ganz doll kalt.
Ganz genau.
Da hat ein sehr enger Freund von mir letztens mal wieder erwähnt, dass dieser Text so wichtig ist. Ja. Und dass man irgendwie auch dabei bleiben muss. Ja, das zieht sich bei mir auch durch mein ganzes Leben.
Und das haben wir gemeinsam auf jeden Fall. Neben den speziellen Inhalten natürlich. Also diese Charaktereigenschaften gemeinsam. Aber dann natürlich speziell die ganzen Inhalte. Also es ist viel um elektronische Musik geht. Es geht viel um das Thema DJing, es geht, das hattest du ja schon gesagt, es geht aber meiner Meinung nach auch ganz viel um den Spirit des Nachtlebens, also dieses, was passiert nachts in Clubs, in Bars, wie beeinflusst man Menschen mit, in meinem Fall zumindest mal der Musik der Zukunft, also dieses, der Wille, etwas zu bewegen in diesem verruchten, ja, mystischen Nachtleben, was es in Wirklichkeit absolut oft übrigens gar nicht ist, aber das haben wir auch gemeinsam, also dieses, das einen nicht loslässt. Ich meine, wir sind jetzt nicht mehr die Jüngsten und trotzdem nehmen wir daran irgendwie teil und man kann sich aber ja, fragen, ja, warum macht ihr das überhaupt?
Ja, also, aber nochmal zum Ursprung. Wir haben ja sogar in der gleichen Zeit auch auf der Reeperbahn aufgelegt. Und da waren auch die Anfänge von uns beiden, unseres DJings. Du damals im Albers-Eck, wenn ich mich richtig erinnere, als es losging mit den Disco-Boys und der Schlager-Hype so langsam nach oben ging, waren auch meine ersten DJ-Abende in der Wunderbar, in der Talstraße. Und damals war ich zum Beispiel eigentlich nur mal ganz kurz als Ersatz eingeplant. Und daraus wurden unfassbar bunte Jahre. Und ich kann wirklich sagen, dass ich heutzutage mit dem Blick zurück mich so glücklich schätzen kann, dass ich den Kiez in dieser geilen, bunten Zeit auch noch gnadenlos krass miterlebt habe. So.
Ja. War auch eine andere Zeit, ganz klar, ohne es zu werten. Das, wenn du über das Albers-Eck redest und den Anfang von Disco Boys, das war 1993, muss man dazu sagen. Und das Wichtige dabei, ich weiß nicht, ob das dir auch so ging, war, es war nicht geplant. Es gab überhaupt keine Strategie. Und ich habe damals mit meinem Partner gesagt, wir machen das ein Jahr. Das ist kein Witz. Wir haben wirklich gesagt, wir machen das mal ein Jahr, weil wir hatten ja ein ganz anderes Standbein. Unsere Agentur oder meine Agentur, die ich damals hatte, das war eher so, ich kompensierte bestimmten Stress in der Agentur definitiv mit Musik machen. Jetzt muss man aber der Richtigkeit halber auch sagen, ich habe mit dem DJing 1985 angefangen. Also ich habe in Frankfurt im Vogue, damals hieß der Club, daraus wurde später, das sagt vielen bestimmt was, das Omen, also der weltweit einer der besten oder sagen wir mal bekanntesten Techno-Clubs, das hieß vorher das Vogue, da habe ich Musik gemacht, 85. Und habe genau wegen dem Phänomen Techno, als wir 89 auf einmal in Frankfurt zumindest Techno ganz groß hatten, habe ich wieder aufgehört aufzulegen, weil mir das zu kommerziell war, ohne zu wissen, dass Techno überhaupt noch gar nicht richtig begonnen hatte. Und dann habe ich das praktisch so, die zweite DJ-Karriere fing 93 wieder an. So war das eigentlich bei mir. Und aber daran merkt man schon, es hat einen dann doch nicht losgelassen.
Nicht losgelassen.
Man muss immer wieder irgendwie versuchen, den Leuten, also das, ich sehe das ja auch immer so, das ist meine Form von Kommunikation. Deswegen, da kommen wir sicherlich später in den Folgen auch nochmal dazu, deswegen kritisiere ich ja das DJ-Business heute so, weil der Kern des heutigen DJ-Business ist ja nicht das Kommunizieren mit Menschen im Sinne von, ich muss mich äußern über Musik und versuche den Leuten was Neues zu zeigen, sondern heute ist das DJing ja, ich bin ein Popstar. So geht man von Tag 1 ans DJing ran.
Ja, ja, ja.
Das ist eine Geschichte, die ne, zwischen 1978 bis heute, die einfach mal komplett alles anderes als die Ursprünge. Davon mal ganz abgesehen. Da werden wir bestimmt noch viel drüber reden, weil das ein sehr interessantes Thema ist.
Absolut. Genau da wollen wir ja auch partiell dann auch reinsteigen und immer den Vergleich auch zur Gegenwart stellen.
Genau.
Aber was du gerade sagtest, interessiert mich nochmal. Der ewige Wille, den du verspürt hast, was zu verändern. Kannst du da mal spezieller werden?
Naja, also es ist ja so, dass ich die Zeit mitbekommen habe als elektronische Musik. Da muss man natürlich einen Schritt zurückgehen. Ich bin von meinen Eltern mit den Beatles sozialisiert worden, also gar nicht elektronisch. Meine Eltern hatten noch keinen null Bezug zu elektronischer Musik. Und ich weiß noch, dass ich 1978, das ist wirklich so, 1978 mit 12 von der Band The Normal den Titel Warm Leather Red gehört habe. Und ohne dass ich wusste, dass das eigentlich 20 Jahre Techno-Musik vorweggenommen hat damals, hat mich das total fasziniert. Und ab diesem Titel war meine Welt elektronische Musik.
Ja.
Und ich habe aber wahrgenommen, dass bei uns auf der Schule, man hat zwar auch schon 1980, gab es eine Clique, die hat Depeche Mode gehört, Can't Get Enough, aber der große Teil hat The Cure, U2 und Talking Heads gehört, was ich damals komplett abgelehnt habe, weil das war Ökomusik.
Ja, ja.
Und ich hatte immer, ich war immer auf dieser Mission, den Leuten aber klarzumachen, die Zukunft wird sowas sein, wie Kraftwerk es schon war damals, aber wie halt elektronische Tanzmusik wird die Zukunft sein.
Und genau das ist so ein bisschen der Kern unseres Podcasts. Ich gehe da mal rein ganz
gerne,
kurz, weil jeder empfindet das ja anders. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen guten Freund von mir im Hinterkopf, der bezeichnet den Moment, als er Michael Jackson bei Wetten, dass gesehen hat, mit dem Earth Song, als absolut wegweisend. Der hat sich dann am nächsten Tag von seiner Mutter die Kassette kaufen lassen und ist heutzutage ein ganz großartiger Jazzmusiker. Das war für ihn aber eine ganz, ganz wichtige Weiche. In meinem Fall zum Beispiel war es halt Duran Duran. Ich bin damals als Elfjähriger fasziniert gewesen von der Facette, die diese Band in den 80er Jahren abgedeckt hat. Das war nämlich nicht nur Musik, sondern das waren sämtliche Bereiche der Popkultur. Also eben auch Vogue, Mode, Videoclips und eben auch der Puls der Zeit im Allgemeinen. Dann kam es auch noch dazu, dass sie den James-Bond-Titelsong gemacht haben. Das hat mich unfassbar beeindruckt. Und so hat, glaube ich, jede Generation so Momente. Und genau das wollen Raphael und ich in diesem Podcast halt untersuchen. Und auch in den Vergleich, meinetwegen auch manchmal durchaus kritisch und manchmal auch sehr wohlwollend, in die Gegenwart bringen. Das genau. haben wir uns so vorgenommen.
Genau. Die Basis ist natürlich, dass Chris fast immer anderer Meinung ist als
ich. Ja, genau.
Ein totaler Mainstream-Typ.
Ja. Total!
Ja, das wird lustig werden.
Das wird auf jeden Fall lustig werden. Da möchte ich gerne noch mal eingreifen, wo ich gerade sagte, wo dieser sehr, sehr tiefe Wille zur Veränderung herkommt, war bei mir natürlich auch gepaart in der Mitte der 90er Jahre mit meinen ersten Besuchen auf zum Beispiel dem Christopher Street Day in Berlin. Das war unfassbar beeindruckend. Es war 2 Jahre, bevor ich halt angefangen habe, in der damals fast beliebtesten Gay-Bar Hamburgs dann auch aufzulegen. Dieses Paralleluniversum sozusagen eben auch noch zusätzlich für Gleichstellung einzustehen und das eben in Kombination mit wöchentlichen DJ-Sessions hat mich halt in der Phase unfassbar geprägt. Das ist dann nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge, ne? Wie die queere Kultur damals war, wie sie heute ist. Das war in den 90er Jahren nämlich alles noch ganz und gar nicht selbstverständlich. Nun bin ich sehr froh, dass ich in einer sehr liberalen Stadt zum Beispiel mein Outing gehabt habe. Ich glaube, in manch anderen Städten war das in Mitte der 90er ganz und gar nicht so einfach. Und auch da waren wir so ein wenig reingehen, ne? Also wie zum Beispiel queere Kultur auch den Chicago House zum Beispiel beeinflusst hat. In diese ganzen Bereiche wollen wir halt auch
ganz interessant, einsteigen. Weil ich bin, das ist ja nicht so meine Welt, klar, aber jetzt aus der heutigen Sicht fand ich schon unglaublich spannend. Erstmal fand ich es sehr interessant, dass wir früher, war uns vieles einfach völlig egal. Wer war wie, ging wohin, das war uns völlig wurscht. Und im Nachhinein habe ich dann schon festgestellt, ich bin schon damals, obwohl ich damals noch in Darmstadt wohnte, sehr viel in Hamburg unterwegs gewesen. Also war das 1984 das erste Mal im Front.
Ja.
Und mir war so eigentlich erstmal gar nicht klar, dass das ein schwuler Laden ist. Das war mir nicht klar, war mir auch scheißegal. Nur ich habe gemerkt, hier passiert's. Hier passieren die neuen Dinge. Und viel später habe ich mich erst gefragt, spielt das vielleicht auch eine bestimmte Rolle, dass das ein Gay-Laden ist? Also sind die in bestimmter Hinsicht, ist das eine Szene, die mehr Dinge oder neuere Dinge oder bestimmte Entwicklungen anstößt, die andere nicht anstoßen?
Spannende Frage.
Gibt es da einen Zusammenhang?
Auch da irgendwie ist der Vergleich, da gehen wir mit Sicherheit auch noch mal rein in einer Folge, wie das heute ist und wie es damals war. Damals war das tatsächlich schon sehr ausgeprägt. Das hat auf jeden Fall damals eine große Rolle.
Absolut, ich kannte das ja aus New York dann später auch. Da war das ja genau das gleiche Phänomen. Also Paradise Garage war ein extrem schwulen geprägter Laden. Mhm. So. Und da, irgendwann fiel mir dann schon auf, okay, warum ist das eigentlich so?
Mhm. Nun muss man aber auch dazu sagen, ich glaube, dass kulturell interessierte, musikinteressierte Menschen, Musiker und so, sowieso nie irgendwelche Barrieren hatten. Deswegen ist dir das wahrscheinlich auch nie wirklich aufgefallen.
Natürlich nicht.
So, ja.
Klar. Wie kam es bei dir eigentlich überhaupt zu dem ganzen Kram, dass du jetzt da bist, wo du bist? Also soweit ich weiß, unterscheidet uns ja eine gravierende Sache, auch wenn wir viel teilen, dass ich meistens Musik aus der Retorte gemacht habe und auch so dazu gekommen bin, also auch nie die Ambition hatte, selber im Sinne von Kreation, also komponieren, Texten, singen schon mal gar nicht. Ich würde es mal versuchen, aber ich glaube, es wird schwierig. Können wir ja mal irgendwann machen hier im Podcast.
Ja.
Du aber doch irgendwie den Fokus gelegt hast auf, ich möchte mich über sowas wie ein Albumkonzept mal irgendwie äußern und kommunizieren.
Ja, das ist eigentlich immer schon ein riesengroßer Wunschtraum von mir gewesen. Eben weil ich so in meinem Teenageralter so Heroes hatte, habe ich mich ziemlich früh schon mit Texten beschäftigt, mit Melodien auseinandergesetzt und bin dann relativ schnell an die erste Pop-Akademie Deutschlands gekommen. Es war Anfang der 90er was ziemlich Neues, dass eine Schule eben nicht den Fokus auf klassische Musik gesetzt hat, sondern auf Popmusik. Ich war wirklich froh, dass ich da durch Zufall hingekommen bin. Da habe ich Musiktheorie und Gesangsunterricht bekommen und viele ganz wichtige Menschen in meinem Leben kennengelernt. Ja, und die Möglichkeit, in einem Tonstudio aufzunehmen als 19-Jähriger, das blieb für die meisten ein total unerreichter Traum. Und bei mir hat sich das so durch Zufall ergeben. Also ich bin mit einem sehr guten Freund damals dann auf die Idee gekommen, sämtliche Dozenten von dieser Musikschule zusammenzuholen. Und dann haben wir gemeinsam einen Song komponiert und den mit dem Schlagzeuglehrer und dem Gitarrenlehrer und einem vierköpfigen Streicherquartett, weil das Studio, in dem wir waren, eben auch gerade zufälligerweise Streicher aufgenommen hat. Dann haben wir da wirklich ein ganz tolles Projekt umgesetzt. Und das hat mich also in einer Zeit, in der man eben noch überhaupt nicht zu Hause aufnehmen konnte, maßgeblich geprägt. Und von dieser Idee habe ich nie losgelassen. Ich habe Kommunikationsdesign studiert, also Grafikdesign, und habe dann nach 5 Jahren mein Diplom gemacht. Aber Musik war immer meine Hauptenergiequelle. Und deswegen lief das bei mir immer parallel. Auch mein DJing lief immer parallel. Das wurde halt alles in den 90ern angekurbelt. Und so habe ich neben meinem Hauptberuf als Grafiker auf anderem Terrain Musik produziert, meine eigenen Dinge gemacht, meine eigenen Bands gehabt, aber auch andere Künstler produziert und das versucht, in so einen Gleichklang zu bringen. Das hat mich eigentlich bis heute ausgemacht. Ich habe irgendwann nämlich erkannt, dass nur der eine Weg in die eine Richtung nichts für mich ist. Ich brauche dieses eher vielseitige, dieses mehrgleisige, das brauche ich.
Das haben wir auch gemeinsam.
Ja,
absolut. Aber jetzt mal ein bisschen Klugscheißerei. Die erste Akademie für Musik gab es natürlich schon viel früher.
Richtig,
aber das Interessante ist, es gab mal in Darmstadt, gibt es immer noch heute in Darmstadt, die Ferienkurse für neue Musik. Und da hat Karl-Heinz Stockhausen in den 50er Jahren doziert über elektronische Musik. So, jetzt kommst du.
Krass.
Ja, gibt es auch dokumentiert, ist das.
Abgefahren.
Mhm. Genau. Ja. Und was du eben, einen lustigen Aspekt, den du eben schon in deinem Lebenslauf erwähnt hast, der unterscheidet uns gravierend, nämlich, dass du gesagt hast, du hast immer schon, wahrscheinlich auch auf Duran Duran bezogen, textorientiert. Also ich habe die Texte auch interessiert, die da in Musik verpackt wurden.
Nicht im Hauptfokus. Mein Hauptfokus war immer die Melodie und die Akkorde und Akkordwechsel.
Aber eine textliche Aussage, zumindest bei den Alben.
Absolut.
So, bei mir gar nicht.
Ja, interessant.
Bei mir überhaupt nicht. Ich hatte immer, war immer schon, ohne dass ich das definiert hatte, Musik war für mich, auch wenn sie mit Text war, eher Anleitung für die eigene Fantasie, was könnte man sich darunter vorstellen. Mhm. Umso schlimmer, dass man später gemerkt hat, dass Vamos a la Playa ein Italo-Top-10-Hit, ein Anti-Atomkraft-Hit war, Song war. Also da ging es ja um Atomexplosionen am Strand. Genauso wie auch von The Clash Lock and Calling ein Anti-Atomkraft-Song ist. Und da haben sich ja alle, die noch nicht der englischen Sprache noch nicht so mächtig waren, Anfang der 80er, was völlig anderes drunter vorgestellt.
Da sind wir auch schon wieder bei einem Thema, wo man auch eine eigene Folge machen kann
draus. Genau.
Ich denke da jetzt an Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Ja. Und ich glaube aber, und da gebe ich dir auch ein bisschen recht, die meisten Menschen, die zumindest bei englischsprachiger Musik achten nicht ganz so auf die, also nicht allzu häufig auf die eigentliche Aussage, sondern eher auf den Klang und auf all das, was die Musik einem so sagt und vermittelt.
Deswegen sage ich auch, dass wir als Nicht-Native-Speaker Englisch einen großen Vorteil gegenüber den meisten Pop-Songs in dieser Welt, die nämlich auf Englisch sind, haben, weil wir müssen die Texte nicht verstehen, sondern wir können eigentlich die Musik nehmen und uns unsere eigene Fantasie zu machen. Also ein Engländer, der englische Popmusik hört, der hört immer auf die Texte, der bewertet den Song auch immer inklusive des Textes.
Das Nein, halte ich gegen, auch gerade irgendwie in der...
Das kann ja lustig werden. <hier.
lacht> Halte ich gegen. Robbie Williams erwähnte letztens in einem Interview, dass er das schon sehr seltsam findet, dass die sehr, sehr viele Hochzeitspärchen in England den Song Angels auswählen und er sich sehr, sehr häufig fragt, ob sie überhaupt jemals auf den Text geachtet haben, denn dieser Text geht um Tod,
Tod.
Also ich glaube, das ist nicht überall.
Ja, vielleicht haben sie sich ihn gerade deswegen ausgesucht.
Ja, vielleicht. Das ist eine schwarze Hochzeit gewesen dann in diesem Fall.
Ja, genau.
Ja.
Wichtig ist aber, was haben wir vorhin noch vergessen, oder ich habe das vergessen zu erwähnen, als du meintest, dass die industrielle Revolution, die überhaupt erst zum Popkultur führt, ist was echt Spannendes, was mir irgendwann mal einfiel, dass Popkultur ja überhaupt nur möglich ist, wenn man, ich sag mal, das Ergebnis von Sinneswahrnehmungen aufzeichnen, speichern und vervielfältigen kann. Denn ohne, dass ich etwas verbreiten kann in Form von Tonträgern, in Form von Bildern oder Videos, ist das ja gar nicht möglich. Das heißt, bevor es das gab, musste ich zum Beispiel in Sachen Musik auf ein klassisches Konzert gehen und dann bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich davon erzählt. Jemand, der eine Optik verbreiten will, hat ein Bild gemalt, einmal so. Und erst seitdem Sinneswahrnehmungen speicherbar sind, ist überhaupt Popkultur möglich. Finde ich einen interessanten Gedanken. Und das ist eigentlich, also beim Bild ist es 1824, da hat die erste Belichtung 5 Tage gedauert, ein extrem unspannendes Foto. Und bei Musik ist es ja eigentlich erst, ja, ich sag mal 1900, mhm, irgendwann hat man das erste Mal, da gab es die erste Musikaufzeichnung, überhaupt erste Aufzeichnung von Reden 1870.
Ja.
Seitdem ist Vervielfältigung überhaupt erst möglich.
Und auch da ist es natürlich erst der Oberschicht möglich gewesen, nehme ich mal an.
Ne? Absolut.
Also, bis das dann auch in den Mittelstand geraten ist, da ist ja auch noch Zeit vergangen.
Naja, Erfindung, genau. Also eigentlich ist es überhaupt erst, konnte man Produkte vertreiben in dem Bereich seit Erfindung der Schallplatte 1912 von einem Hannoveraner übrigens.
1912
Spannend. Wurde die Schallplatte erfunden, die wir kennen. Aber so richtig kommerziell verfügbar war sie eigentlich erst so in den 40er Jahren. Dazu kommt überhaupt Verbreitung von solchen Sachen. Radio, spannende Erfindung. Ohne Radio musste man in die Stadt gehen und einem Redner zuhören.
Genau.
Oder eine Zeitung kaufen. Das war ja dann natürlich noch vorher. Aber so massenmedienmäßig Radio ist, glaube ich, wirklich erst so verfügbar für die breite Masse in den 20er Jahren.
Was erklärt...
Also die 1920er
Jahre. Was erklärt, warum die 20er Jahre auch als absolute Weiche der Entwicklung der Popkultur bedeutet natürlich.
Ganz klar.
Und entsprechend auch Swing.
Genau.
Und all das, was damit zusammenhängt.
Genau. Dafür spielt Weimarer Republik bestimmt auch eine große Rolle.
Absolut. Interessant ist übrigens auch mal zu untersuchen, diese beiden Silben, Pop, Kultur. Kultur ist laut Duden die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung.
Mhm.
So. Kultur ist im Grunde das Gegenteil von Natur.
Ja.
Also alles, was Menschen erfinden, sagen und erschaffen, gehört zu Kultur. So, weswegen ja auch, habe ich mich häufig gefragt übrigens, bevor ich das mal nachgeschlagen habe, dass das auch in der Landwirtschaft Kultur, ne? Agrarkultur, Aquakultur, also das Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich Landwirtschaft.
Ja.
Also das Wort Kultur.
Ja, 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 ja.
Und die Silbe Pop wiederum ist im Englischen eine lautmalerische Bezeichnung für Knallen, Ploppen, das haben wohl Zeithistoriker damals in der aufkommenden Mode der Beatles, der Jeans, als wirklich knallend wahrgenommen. Und daher die Silbe Pop, aber in der Doppeldeutung mit populär.
Ja, so plausibel. Interessant wird ja im Rahmen des Podcasts auch mal die Grenzen zu definieren zwischen Subkultur, Popkultur und Mainstream. Und Ich hab oft schon empfunden, Popkultur ist ja eine Form von Mainstream, weil es ja weit verbreitet war, was Subkultur ja genau nicht ist.
Ja.
Ich fand ja auch immer schon, die Vorstufung von Kultur ist immer Subkultur. Also wenn wir heute Graffiti als absolut akzeptable Kultur und ein Modephänomen betrachten, war das früher eine Subkultur. Das ist heute normal, wie vieles andere eben auch.
Genau.
Und ich bin ja immer mit dem, was ich mache, immer ein großer Gegner von Mainstream, weil die Definition von Mainstream ist ja heute umso mehr als früher nicht der eigene Geschmack von irgendwas, sondern ich mache das aus dem Grund, warum es die anderen machen, um sozial nicht isoliert zu sein. Das ist ja, wenn man so will, die Form von Mainstream. Also die Amerikaner definieren das zumindest so. Also ich mache Dinge, nicht zwar bewusst so, aber ich mache die Dinge, weil die anderen sie machen und nicht, weil das mein persönlicher Geschmack wäre, auch wenn ich mir das einbilde.
Ja.
Und da der Übergang, finde ich, sehr interessant, also von Popkultur zu Mainstream. Wann ist Popkultur noch Popkultur und wann ist es eigentlich ein Mainstream-Phänomen?
Wobei ja auch es eigentlich auch so definiert ist, dass Popkultur eben von der Hochkultur häufig belächelt wurde, weil es als Ergebnis von viel zu zugänglichen Dingen galt.
Ja, ja, genau.
Von daher ist...
Negativ eher.
Absolut.
Ja, total.
Absolut.
Ja, ja, ja.
Von daher ist, ist es generell spannend. Es gibt ja, wenn man an Popkultur denkt, denkt man natürlich auch an ganz große Namen. David Bowie, Madonna, Andy Warhol und die Beatles allen voran haben es ja irgendwie verstanden, das auf zwei Kanälen zu bedienen, also gleichzeitig zu bedienen. Und das haben...
Im besten Fall, ja.
Das haben wenige eigentlich hinbekommen. Kann man das so sagen?
Also du meinst eher subkulturell, aber auch dann kommerziell.
Auf dem subkulturellen Kanal absolut hundertprozentigen Anklang zu finden und eben gleichzeitig auch auf dem Mainstream-Kanal.
Also bei beiden authentisch sein und akzeptiert zu werden.
Kann
und
man den Beatles, glaube ich, zu 100% nachsagen.
Absolut, aber
und Andy Warhol natürlich auch.
Ja.
Fast sogar noch mehr.
Ja.
Wobei da ist wirklich die Frage, ist es... Eine Entwicklung? Ist das bei Andy Warhol eine Entwicklung gewesen?
Ganz bestimmt. Also das würde ich immer unterstellen, dass es eine Entwicklung ist.
Velvet Underground war eben auch noch nicht irgendwie das Marilyn Monroe-Bild. Ne?
Nein, das war die Banane. Und
genau.
Ja. Ja, ja, das würde ich immer unterstellen. Ich kann das jetzt statistisch nicht nachweisen, aber ich glaube immer, dass es aus einer Subkultur kommt. Nur die Frage ist, wie schnell wird das zu einer Popkultur? Und das ist wahrscheinlich, gibt es da große Unterschiede, wenn wir über die 50er, 60er, 70er, 80er Jahre reden und wenn wir über die 2020er Jahre reden. Definitiv, weil allein schon Subkulturen haben ja praktisch keine Chance mehr. Durch Social Media ist es schwierig, Subkulturen auch wirklich zu entwickeln, weil meistens das, was du heute als Subkultur bezeichnest, ist morgen auf allen Social Media Kanälen. Das wird schwierig. Diese Entwicklung, die man da, also eine glaubwürdige, authentische Entwicklung von etwas wie bei solchen Leuten wie Keith Haring zum Beispiel oder Banksy, das ist heute so praktisch nicht mehr möglich, meiner Meinung nach.
Ja, das ist die
Frage.
Also
diese Entwicklung, also die Stufen schon, dass es am Tag 1 Subkultur ist, aber eben nicht gesund wächst über 20 Jahre, das ist ja fast nicht möglich.
Das ist die Frage, was die Zukunft bringt, ne? Ob vielleicht eine komplette Neuentwicklung der heutigen Verbreitungsmöglichkeiten vielleicht auch mal wieder irgendwie eine Gegenbewegung hervorbringt.
Das ist das, was ich oft, ich schreibe ja viele Kolumnen und da sage ich ja oft, dass man eigentlich seit 30 Jahren auf eine Art Revolution der neuen Generationen wartet, die im Grunde alles ablehnen, was wir als etabliert, auch Social Media, Handys, kann man alles ablehnt.
Ja.
Also wenn eine junge Generation Fridays for Future als Revolution bezeichnet, sage ich nein, das ist Popkultur. Handys wegschmeißen, das ist Revolution. Das wird aber nicht passieren.
Ja.
Das wäre
und im Grunde ja auch längst überfällig, oder? Also wenn ich mir mal so überlege, in den Ende 80er Jahren wirkte ein Film, der 1979 rausgekommen ist, uralt. Auch die Musik von 1979 klang 1989 wie absolut kalter Kaffee von den Produktionsmöglichkeiten. Wenn man das vergleicht mit...
Auch von der Idee, von der Kreativität auch natürlich.
Von der
Kreativität. Auch gute Gründe,
ja.
Machen wir übrigens eigene Folge von, mindestens eine, Riesenthema.
Ja, exakt. Und wenn man das aber vergleicht mit der Frage, was sich zwischen 2013 und 2023 verändert hat, also genau der gleiche Zeitraum, 10 Jahre, dann ist das, glaube ich, bei weitem nicht so groß. Also klar gibt es Trends, ne? Ich glaube, 2013 kam gerade diese ganze Tropical House-Geschichte auf, wo alles auf einmal nur noch halb so schnell war. Und ich das Gefühl hatte, dass die Leute auf der Tanzfläche langsam einschlafen. Aber das sind nur so minimale Strömungen. Man hatte 2013 trotzdem Popsongs, Balladen, Uptempo-Geschichten, Dance-Tracks, David Guetta und wie sie alle heißen, die nicht unbedingt bedeutend anders klingen als das, was man heute hört.
Ja gut, da trägst du jetzt Eulen nach Athen bei mir, weil ich ja sage, die wirklich letzte Revolution in der Musik, die Musik gibt es überhaupt in der Form, überhaupt das seit 20er Jahren, nämlich seitdem sie vervielfältigbar ist, hatten wir ja vorhin schon. Also so alt ist das Thema Musik, über das wir generell reden, sowieso ja noch nicht, wenn man es jetzt global sieht. Aber die letzte Revolution war Punk, weil Punk, so albern das ist, schnell gespielter Rock'n'Roll, aber die Aussage von Punk war ja einfach do it yourself, das ist das eine. Und das zweite, vor uns war alles scheiße. Das ist die Aussage von Punk. Also wir sagen, wir machen alles anders, weil vor uns alles scheiße war. Und seit 1980 im Musikbereich beziehen wir uns nur noch auf das, was vorher war. Das ist ein ganz grundlegender Unterschied. Das hat mit technischen Möglichkeiten zu tun, dass es in der Musik so leicht gemacht wird, Musik zu machen, dass das Kreative immer weniger wird und dass die Retromanie, also alles zu kopieren, was schon mal da war, immer mehr wird. Es gibt immer gute Ideen, es gibt immer super Leute, aber ich glaube, die Verteilung, die prozentuale Verteilung verschiebt sich sehr seit 30 Jahren, bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn du mich fragst, wenn die nächste Revolution war eigentlich der Einzug von Elektronik in die Musik, am Anfang extrem schwer umzusetzen, weil Geräte unglaublich teuer. Heute, also damals kostet ein Synth-Klavier, glaube ich, 200.000 oder 300.000 Dollar. Heute ist es ein Plugin für
1 Million.
Oder eine Million, ja.
Also Mitte der 80er kostete ein Synth-Klavier 1 Million.
Ja,
ist sogar extra ein Techniker aus England zu dir gereist, um dich einzuweisen.
Ich rede von Gebrauchten.
Ah, okay.
Und heute kostet es als Plugin 5 Euro. So. Und das ist der Unterschied. Und deswegen hat sich meiner Meinung nach seit der Revolution in die Elektronik in die Musik nicht mehr einfach im Verhältnis nicht so viel verändert. Wenn ich mir überlege, wenn ich heute zurückdenke, wir haben 2024, ich rede jetzt von Mitte 80er Jahre, das sind 40 Jahre. Ich finde, wenn ich Mitte 80er Jahre elektronische Musik höre und heute elektronische Musik höre, ist das sicherlich was anderes. Aber wenn ich von 1985 zurückdenke, 40 Jahre, da bin ich bei 1944.
Mhm.
So muss man das sehen. Das sind Welten, das sind Universen dazwischen, die es jetzt nicht mehr sind in den letzten 40 Jahren.
Wobei man auch sagen muss, die technischen Möglichkeiten von 1950 bis 1980 ja nun auch extrem unterschiedlich
waren. Das meine ich ja. Die Grundlage dafür ist oft Technik, ganz klar.
Genau, und die Entwicklung der Technik von den 80er Jahren bis heute im Vergleich dazu minimal.
Das ist, was ich sage. Deswegen, das hörst du an der Musik.
Ja, und dazu kommt natürlich ein ganz wichtiger Faktor, nämlich das Internet, was natürlich noch mehr Beliebigkeit und noch mehr Zugangsmöglichkeit in den 90er Jahren gebracht hat.
Eigenes Podcast-Thema.
Womit wir beim Thema sind, was erwartet uns?
Keine Ahnung.
Wo mir gerade einfällt, was ich dich die ganze Zeit fragen wollte, warum sitzt du ja eigentlich nur mit Unterhose bekleidet?
Weil wir ja kein Video machen.
Ja.
Und, es bei dir in der Wohnung immer 40 Grad ist.
Ja, ich möchte mich da ganz entschieden von distanzieren. Also,
womit wir den ersten und letzten Podcast.
Nein. Ja, nee, aber mach mal ganz im Ernst.
Müssen wir ein paar Outtakes machen.
Absolut. Ja, man muss echt ein bisschen aufpassen, dass man viele Worte, die einem sonst im normalen Sprachgebrauch gar nicht so auffallen, weglässt, wie tatsächlich, absolut.
Ich kann dir was sagen, dass man nicht jeden dritten Satz anfängt mit genau, weil man sich auf eigentlich genau gar nichts bezieht, aber trotzdem genau sagt, genau, als wenn man das bestätigen will, ja, was der vorher gesagt hat, aber eigentlich was ganz anderes meint, ist so geil. Aber genau, das sagen ja junge Leute, genau wie nice, sagen die auch immer genau.
Ja.
Oder wie genau was, wie Fußballer auch sagen, wie gesagt, obwohl sie noch gar nichts gesagt haben.
Absolut. Von daher, gute Überleitung zu den Themen, die uns so jetzt so erwarten in den nächsten Wochen. Was hast du so für Lieblingsthemen, Raphael? Worüber hättest du Bock zu reden, zu philosophieren, zu vergleichen mit der Gegenwart?
Naja, es ist ja so, dass wir den Podcast dann nur machen, weil wir sicherlich irgendein Mitteilungsbedürfnis haben an alle da draußen, vor den Empfängern. Und ich rede ja immer gerne und schreibe auch gerne über dieses Thema DJ-Kultur in Verbindung mit Clubkultur, in Verbindung mit elektronischer Musik. Das sind natürlich gleich wieder mehrere Podcast-Themen, aber ich fände, sehr spannend ist, weil es definitiv ein popkulturelles Thema ist, die Entwicklung der DJ-Kultur. Also von 1978 in den New Yorker Bronx, DJ Kool Herc, der eigentlich, das muss man dazu sagen, weil es spannend ist, der angefangen hat als erster, es ist immer nie der erste, das stimmt schon, aber als erster, den man so, was dokumentiert ist zumindest, mit den ersten rauskommenden 12-Inch-Platten, B-Seiten, wo meistens die Instrumentalversion der A-Seiten drauf war. Und angefangen hat, zwei verschiedene Titel, Instrumentalversionen, zwei Maxi-Singles auf zwei Plattenspieler ineinander zu mischen und damit angefangen hat, aus einzelnen Titeln aber dann doch einen komplett neuen Musikstil zu entwickeln, weil es nicht mehr der Originaltitel war, weil er eben irgendwie gemixt wurde mit der zweiten Platte. Yeah. So kann man die Mixtechnik erklären, der absolute Ursprung. Und das war, das war im Grunde ein sehr schwarzes Thema in den New Yorker Bronx, das zusammenfiel mit Graffiti, mit Breakdance, mit diesen ganzen kulturellen Entwicklungen. Und es ist unglaublich spannend, wie endet die Geschichte heute eigentlich? Weil meiner Meinung nach sind wir mit dieser DJ-Kultur am Ende. Das gibt es so in der Form gar nicht mehr. Das ist ein sehr interessantes Podcast-Thema. Mit Protagonisten, mit natürlich viel Musik, über die wir da reden können.
Ja, spannend, auf jeden Fall. Auch gerade von dir erwähnt, Graffiti. Ich hätte richtig Bock, mich so in Graffiti reinzudenken, wo du gerade sagtest, dass wir einerseits ein Mitteilungsbedürfnis haben, finde ich, ist der Mehrwert für diesen Podcast zumindest für mich, dass man aber auch sich in Dinge reindenkt, sich Themen vornimmt, sich mit auseinandersetzt. Wir schließen es zum Beispiel auch nicht aus, mal einen Dritten mit an Bord zu holen, der sich im Zweifel mehr auskennt in einigen Dingen. Der wird dann aber natürlich nicht nur mit Unterhose hier bekleidet sitzen, so wie Raphael gerade neben mir. aber gemein. Eine große Bandbreite von Dingen, die Popkultur ausmachen. Ich habe sehr, sehr weit oben bei mir auf der Liste natürlich die Themen James Bond. Ich bin ein riesengroßer James Bond-Fan. Eine wirklich beispiellose Filmreihe, wo eben auch die Entwicklungen der Popkultur der letzten 50 Jahre wunderbar zu sehen sind. Es gibt eigentlich kein anderes Beispiel, finde ich, wo man alles kompakt, komprimiert in dieser Form sich anschauen kann. Man muss sich einfach nur einen James Bond von 1985 anschauen und hat im Grunde die Mode, man hat den Zeitgeist, man hat die Musik, man hat Grafik, Optik. Man hat im Grunde alles komprimiert auf den Punkt gebracht. Deswegen fasziniert mich diese Reihe übrigens auch so. Diesem Thema würde ich zum Beispiel auch sehr gern eine Folge widmen. Aber natürlich auch springen in andere Bereiche. Mode im Allgemeinen könnte auch ein Thema sein. Genauso wie natürlich auch unser Lieblingsthema Musik. Ich fände es zum Beispiel auch spannend, das Thema Boygroups mal zu behandeln. Boygroups sind ja, man kann es fast sagen, in den 90ern entstanden. Also
das, Beach Boys, 60er Jahre.
Ja, aber das...
Beatles.
Ja, sind das schon Boygroups? Also die klassischen Boygroups, also die richtig klassische Boygroup.
Nein, sind das von natürlich denen nicht.
Ich meine, du kannst die Temptations auch, das sind auch 5 Sänger nebeneinander gewesen. Oder 4.
Das ist die Frage, definiere Boygroup. Für mich war irgendwann Boygroup eine gecastete Band, die eher aus sozusagen optischen Gesichtspunkten zusammengestellt wurde.
Genau, und das ist die erste, die mir einfällt, New Kids on the Block.
Nein, die erste, die mir einfällt, ist 1976 die Sex Pistols.
Die wurden gecastet?
Ja, Malcolm McLaren hat mit Vivian Westwood auf der Kings Road in London 1972 einen Laden eröffnet, der hieß Rock'n'Roll. 4 Jahre später wurde der umbenannt in Sex. Und die haben im Grunde das gesamte Londoner Umfeld mit der Punk-Mode, also es hieß natürlich noch nicht Punk-Mode, also mit der Straßen, mit Streetwear, was es auch noch nicht hieß damals, geil, versorgt. Und John Lydon arbeitete in diesem Laden, wurde angestellt von Malcolm McLaren. Und mega, dann hat Malcolm McLaren, der Marketingmann war, lustig, ich erzähle das jetzt einfach mal so, hat sich überlegt, wir brauchen irgendein Tool, um unseren Laden bekannt zu machen. Und dann hat er sich 3 Leute zu John Lydon dazugesucht, hat die Band Sex Pistols genannt. Und das war das Aushängeschild für diesen Laden.
Siehst du, unfassbar interessant, war ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich finde sowas so unglaublich spannend. Was mich gleich wieder zum Blitzclub bringt,
ja,
ist auch Thema, ein eigenes Podcast-Thema, wie der Blitzclub in London die ganze Popkultur wirklich auf den Kopf gestellt hat. Man kann es ja gar nicht anders sagen.
Das ist natürlich mein totales Steckenpferd, Blitzclub, weil das, aus dem Club ist eigentlich die gesamte Clubkultur, so wie wir sie kennen, inklusive DJ und so, überhaupt erst entstanden. Aber das ist wirklich ein eigenes Thema. Aber da könnte man aber übergreifend auch mal ein Thema machen, generell Clubkultur. Weil Clubkultur in Verbindung mit Jugendkultur, auch ein eigenes Thema übrigens, Zeitgeist, Lifestyle, alle die Sachen zählen ja mit zu Jugendkultur. Aber die Frage, Tod der Clubkultur. Also Clubkultur, angefangen mit den Vorläufern, erste Diskothek in den 50er Jahren. Erster deutscher DJ war Max Schautzer, auch sehr interessant, in den 50er Jahren. Mhm.
Der hat in den 80er Jahren auch noch TV-Shows
gemacht. Ja, na klar, um Gottes Willen, aber der hat angefangen als DJ, genau wie ja Thomas Gottschalk als Radio-DJ angefangen hat in München. Ja. Also da mal zu beleuchten, wo kommt die Clubkultur eigentlich her, wie fing es dann, wie wurde es wirklich zu einer Subkultur? Am Anfang war das wirklich eine Kultur, weil Menschen sind tanzen gegangen, zu der Musik, die sie im Radio gehört haben. Das heißt, da war der DJ auch noch ein Dienstleister. Aber dann kam ja eine wirkliche Clubkultur, die erst eine Subkultur war. Und wo ist es heute geendet? Sprich, wenn man beleuchtet die Intention, warum gehen Menschen in Clubs? Und was ist zum Beispiel der Unterschied in der Definition Club und Diskothek? Gibt es einen gravierenden Unterschied? Fing das an? Wann war der Höhepunkt? Und wo sind wir heute? Kann man ganz viel zu sagen. Und das wirft auch ein interessantes Licht auf die Jugendkultur und auf die Gesellschaft natürlich, gerade in Hinsicht auf Mainstream und Fremdbestimmung.
Absolut spannend. Auch ein Thema könnte sein, Aufnahme, Speicherung und Wiedergabe von Dingen, wie sich das verändert hat, wie das die Gesellschaft verändert hat, wie schnelllebig die Gesellschaft dadurch wurde. Du hattest es ja gerade erwähnt, die erste Aufnahme, die erste Tonaufnahme Ende des 19. Jahrhunderts,
ja.
Wie durch die schnelle Entwicklung der Medien im Zuge der Industrialisierung es für immer mehr Leute zugänglich wurde und wie sich dadurch Dinge entwickelt haben.
Ja, und wie sich Popkultur, wenn man das überhaupt so sagen kann, auch an Geschwindigkeit aufgenommen hat. Also wie sich popkulturelle Phänomene abwechseln, immer schneller. Ja? Man sagt nur, durch MP3-Files, durch das iPhone am Ende, solche Sachen, ne? Also MP3, also iPod und den Vorläufer und sowas, wie schnell Popkultur sich ändern konnte durch rein technische Möglichkeiten.
Was mich zu dem Thema Playlist bringt, wir hatten die Idee, auch zu jeder Folge eine Playlist abzudaten, so wie es ja viele andere Podcaster auch machen. Es gibt also auch eine Neon Vibes Playlist. Aktuell haben wir fürs Erste die mit Songs angereichert von Titeln, von denen wir glauben, dass sie maßgebend die Popkultur beeinflusst und verändert haben. Aber sie wird auch jede Woche angereichert mit themenspezifischen Dingen. Übrigens auch ein Thema, Spotify.
Spotify ist auf jeden Fall ein Thema, weil nämlich Spotify die Popkultur extrem verändert hat. In Sachen,
ich kann mich auch noch an Simfy erinnern. Das hatten wir in der Agentur, nämlich als erstes.
Ja, stimmt.
Ja, und dann sind wir irgendwann umgestiegen auf Spotify und damals in so einer ganz komischen Optik noch. Und da hatte ich noch nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie der Laden ist, der jetzt wirklich so die langsam so die Welt beherrscht. Aber es ist, wie gesagt, ein eigenes Thema.
Aber interessant ist ja, wer beherrscht da wen? Also beherrscht jetzt das Konsumverhalten einer Gesellschaft die Popkultur oder beherrscht es die Technik Spotify? Also Spotify lässt ja tief blicken, inwieweit eine Gesellschaft Hörgewohnheiten verändert und überhaupt generell Gewohnheiten verändert. Also Musik nicht mehr besitzen zu wollen, kein Album mehr hören zu wollen. Also jeder Künstler, der noch ein Konzeptalbum macht, ist eigentlich von vorgestern, weil es alles nur noch über Playlists läuft. Also Playlist und Spotify, ein eigenes Thema. Also kommend von der Mixkassette für die Freundin, was nichts anderes war als eine Spotify-Playlist.
Hast du das nicht auch auf deiner Liste? Mixtapes versus Playlists.
Genau,
ne?
Ganz genau.
Super.
Ja, ja.
Ja, ich glaube, da haben wir mal so allgemein so einen bunten Eindruck zusammengefasst, was wir uns so vorgenommen haben für die nächsten Wochen. Wir sind selber mega gespannt, wie wir das alles so umsetzen. Aber ich bin voller Euphorie. Wie geht dir das?
Ja, ist schon ein bisschen langweilig alles.
Ja.
Dummes Gequatsche über so Themen, die du auch überall im Internet findest.
Ist langweilig, ne?
Total langweilig.
Ich bin eben auch so, als du wirklich so fast 3 Minuten ausgeholt hast, so auch ein bisschen eingenickt. Also ich muss mich dann auch schon manchmal so ein bisschen zusammenreißen, aber naja.
Ja, Das liegt aber eher daran, dass dich das nicht interessiert. Also nicht, weil es langweilig wäre.
Und also bei dir liegt das manchmal daran, dass du einfach nicht den Intellekt hast, mir zu folgen, glaube ich.
Das kann gut sein. Ich bin da halt mehr popkulturell, Mainstream auf der Straße unterwegs. Und nicht du wie bei Aspekte den ganzen Tag.
Ja, in diesem Sinne. Das ist auf jeden Fall.
Bis 2026, wo wir die nächste Folge unseres
Podcasts. Nein, tatsächlich im Wochentakt. Also nächste Woche hört ihr uns schon wieder. Und ja, das Thema lassen wir noch mal ein bisschen offen. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Dann wünschen wir euch einen richtig schönen Abend oder einen richtig schönen Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Wir hoffen, ihr bleibt bei uns und ja, wünschen allen auf jeden Fall erstmal eine gute Zeit.
Ist noch mehr Floskeln?
Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst. Ist auch so eine geile Floskel. Aber es ist auch ein geiles Ding. Man könnte eine Podcast-Folge mit Floskeln der Popkultur machen.
Ja, das wäre ganz großes Kino.
Natürlich. Was gibt's da so alles?
Ja, da steckst du nicht drin. Also.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Alter Schwede.
So sieht's aus. Geil. Sag niemals nie.
Ich muss mal für Königstiger.
Nicht in diesem Ton.
Doch, die Zeit rennt uns weg.
Endet und alles gut.